Jane Best zum Beispiel ist eben verfolgt worden von den Nationalsozialisten und das ist das Karriereende gewesen.
Ich finde, es liest sich auch ziemlich macho-mäßig irgendwie.
Sehr macho-mäßig.
Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Haß. Ich leite die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF und spreche heute mit meiner Kollegin Daria Berten, Kuratorin der Ausstellung Weimar weiblich, Frauen und Geschlechtervielfalt im Kino der Moderne 1918 bis 1933, die noch bis 12. November 2023 im DFF in Frankfurt zu sehen ist. Die Ausstellung stellt eine Vielzahl weiblicher Filmemacherinnen aus verschiedenen Gewerken vor, die in den 1920er Jahren sehr aktiv waren. Kurzbiografien und Exponate, Filmausschnitte, Audioaufnahmen und Filmkritiken gewähren Einblick in ihr vielfältiges Schaffen und geben einem weitgehend unbekannten Kapitel des Weimarer Kinos Gesicht und Stimme. Eine dieser Frauen ist die Filmproduzentin, Drehbuchautorin und Schauspielerin Jane Bess, die Drehbücher für unzählige, sehr beliebte Stummfilme schrieb, 1933 auf Flucht vor den Nazis das Land verlassen musste und 1944 in Auschwitz ermordet wurde. Hallo Daria.
Hallo Frauke.
Du hast heute etwas mitgebracht in unser Gespräch, das sehr stark mit Jane Bess zusammenhängt, der Drehbuchautorin, nämlich eine Entschädigungsakte. Vielleicht kannst du uns erstmal erklären, was das überhaupt ist. Ich habe keine Ahnung oder naja, man ahnt ein bisschen, was es sein könnte, aber weiß es nicht wirklich.
Genau, ich habe die Entschädigungsakte von Jane Bess heute ausgesucht, auch weil es für uns ja so ein spezielles Exponat ist. Das ist eben kein Exponat aus einem Filmarchiv, wie wir sie sonst oft präsentieren, sondern es ist ein politisches Zeugnis. Und zwar wurden diese Entschädigungsakten ausgestellt zwischen 1953 und 1969 sozusagen im Zuge der Wiedergutmachungspolitik der Bundesrepublik Deutschland. Also das heißt, es handelt sich dabei um Akten, die quasi entstanden sind aus einer Fülle an Materialien zu Personen, die im Nationalsozialismus verfolgt wurden, aus ganz unterschiedlichen Gründen und die eben nach 1953, als das möglich war, entweder selbst, wenn sie noch am Leben waren, oder deren Angehörige eben versucht haben, eine Entschädigung zu erwirken. Und das heißt, das sind ganz viele, ganz unterschiedliche Dokumente, die darin enthalten sind.
In der Ausstellung sieht man ja auch einen Lebenslauf, der von Jane Bess Tochter Ilse verfasst ist, der eben auch in diese Entschädigungsakte eingegangen ist. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen.
Ja, genau. Also wäre eben ein enthaltenes Dokument. Wir haben uns für, ich weiß nicht mehr genau, also ich glaube sowas wie 7 oder 8 verschiedene Dokumente entschieden, die wir sozusagen im Einzelnen zeigen in der Ausstellung und dann eben quasi daneben gelegt, aber nochmal diese dicke Akte, die eben belegt, dass das nur wenige Auszüge sind. Und genau, was du gerade angesprochen hast, der Lebenslauf, den haben wir ausgewählt, weil Ilse Kraus darin eben sozusagen aus ihrer Erinnerung, dem, was sie eben zusammentragen konnte und wusste oder zu wissen glaubte, das Leben ihrer Mutter nochmal darlegt und niedergeschrieben hat. Das ist natürlich ein sehr super spannendes Primärzeugnis für uns aus der Familiengeschichte. Das ist etwas, was man in vielen dieser Entschädigungsakten natürlich findet, weil die Lebensläufe natürlich so ein Grundbestandteil sind, um nochmal sozusagen zu zeigen, um wen geht es denn da überhaupt.
Darin beschreibt Ilse ja recht eindringlich, also erstens, dass ihre Mutter, da kannst du vielleicht nachher noch ein bisschen was dazu erzählen, was das Werk von Jane Bess ausgemacht hat, aber jedenfalls zusammengefasst, sie war Filmproduzentin, Drehbuchautorin, Schriftstellerin, sie hat Dutzende Drehbücher für Stummfilme geschrieben in der Zeit zwischen, ich glaube, 1914 und 1932, 1933.
Ja.
Und das legt sie dar und beschreibt dann eben, dass sie 1933 das Land verlassen musste, nach zunächst Holland, dann Argentinien geflüchtet ist, sich leider in Argentinien eine Angina pectoris zugezogen hat, also eine schwere Herzerkrankung, und dann halt wieder zurück nach Europa musste. Und leider Gottes, und umso umso schockierender ist eigentlich die Reaktion von manchen Befragten in dieser Entschädigungsakte. Ich glaube, Konrad Urban hieß einer, der eben auch dessen Brief auch in der Ausstellung ausgestellt ist. Ich weiß nicht, genau, ob du das kurz darlegen möchtest.
Genau. Also das ist, ich gehe noch mal ganz kurz auf diese Akte ein. Das ist sozusagen ja so eine Akte, die zum einen aus den Zeugnissen besteht, die Angehörigen oder eben die sozusagen die Menschen, die Entschädigung einfordern, eben eingebracht werden. Und zum anderen wird dann, und das ist wirklich ziemlich dramatisch, geht daraus eben hervor, wie viele andere Menschen aus dem Umfeld oder ja, die vermeintlich was sagen können zu dieser Person, eben herangezogen werden, um sozusagen diese Beweislage nochmal so aufzudröseln, aber natürlich nicht unbedingt als neutrale Sachverständige oder so. Also bei diesem Konrad Urban handelt es sich zum Beispiel um einen Filmverleiher, über den wir nicht sehr viel wissen. Wir haben natürlich uns auch mit seiner Person beschäftigt, allerdings nur am Rande jetzt im Zuge der Ausstellungsvorbereitung. Aber was wir wissen, er ist eben erst während der Zeit des Nationalsozialismus überhaupt in Erscheinung getreten, hat eben den Großteil seiner sozusagen seines eigenen Schaffens in dieser Zeit vollbracht und wird dann aber sozusagen wie so ein, ja wirklich, also wie ein neutraler Sachverständiger zu Jane Bess befragt. Und dann geht es darum, dass er, der sie nie kennengelernt hat, sozusagen eine Einschätzung gibt. Und da sagt er dann zum Beispiel, ja, also Jane Bess ist höchstens guter Durchschnitt, konnte in der Tonfilmzeit irgendwie nicht an die alten Erfolge anknüpfen. Und das wird dann eben dazu herangezogen, ihre sozusagen Bedeutung tatsächlich auch abzumindern und in Frage zu stellen. Also ziemlich, ja, ein ungutes Gefühl, das dann zu lesen. Ne? Also, ja.
Es liest sich, ehrlich gesagt, ich finde, es liest sich auch ziemlich macho-mäßig.
Sehr macho-mäßig. Ne? Er beschreibt dann, ja, total, also er beschreibt eben, wer stattdessen alles als wichtig einzustufen ist und warum sie nicht, aber eben tatsächlich, also, ja, mehr oder weniger ohne Belege. Also er verweist manchmal auf Stellen, an denen er nachgeforscht hat. Also er sagt dann zum Beispiel in der Kinemathek, hat sich auch nichts finden lassen zu Jane Bess oder so, aber es ist letztlich einfach ein Brief, wo er seine persönliche Einschätzung gibt und auf dieser Grundlage wird dann nachher entschieden, wie viel man Jane Bess, die ja immerhin ermordet worden ist im KZ, die schon 1933 geflohen ist, schwer krank geworden ist, also wie viel oder wie wenig man ihr eben schuldig ist.
Weißt du, wie viel sie dann, also hat sie dann am Ende, also ihre Tochter, etwas bekommen? Gab es eine Entschädigung?
Ja, es gab eine Entschädigung. Ich müsste jetzt nochmal prüfen, aber tatsächlich ist es so, der Antrag wurde gestellt eben für die Zeit von Anfang 1933 bis eben dann zur Ermordung. Und der Vermerk ist dann, läuft letztlich darauf hinaus, dass man ihr quasi nur bis 1936 etwas schuldig ist, weil sie dann ja krank geworden ist und damit berufsunfähig gewesen wäre. Völlig absurd, denn natürlich ist sie, also diese Angina pectoris hat sie sich ja schon auf der Flucht zugezogen, also in Argentinien dann. Das Klima dort ist ihr überhaupt nicht bekommen. Das ist auch der Grund, warum sie dann eben zu einer Zeit, wo verfolgte Menschen sicherlich nicht freiwillig zurückgekehrt sind nach Europa, eben doch zurückkommen muss, weil sie dort nicht leben kann. Und diese Krankheit ist sozusagen dann der ausschlaggebende Punkt, warum man sagt, die hätte ja in der Zeit danach ohnehin nicht weiter verdienen können. Also völlig absurd.
Ja, völlig absurd, also so von hinten durch die Brust ins Auge irgendwie. Also weil du wegen uns hast flüchten, oder nicht wegen uns, aber wegen des Nazi-Regimes hast flüchten müssen, hast du die Krankheit bekommen und deswegen konntest du nicht arbeiten. Das ist total irre, finde ich. Naja, vielleicht ist das jetzt ein guter Punkt, eine gute Stelle, wo du ein bisschen mal was zu ihrem Werk erzählen kannst. Das ja, ich glaube, sie hat 1914 angefangen, ihre Produktionsfirma zu gründen und Filme zu produzieren bzw. Drehbücher zu schreiben, weil die Zahl 1914 ist uns bekannt, der Weltkrieg anfing und ihr Mann an der Front war, da kämpfen musste. Richtig. Und die musste irgendwie sich einen Lebensunterhalt verdienen.
Genau, also sie ist eine der nicht wenigen Frauen, die sozusagen, ja, die Zeit, ich sag jetzt mal ganz profan, so die Zeit der abwesenden Männer genutzt hat, um sich selbst beruflich eben zu verwirklichen. Also das klingt jetzt wie ein Selbstverwirklichungstrip, so ist das nicht gemeint, sondern sie hat zu dem Zeitpunkt ja schon eine 2-jährige Tochter, eben besagte Ilse Kraus, die nachher auch die Entschädigungsakte eingereicht hat. Und sie muss sich nun also um diese Tochter letztlich ja alleinerziehend kümmern, weil der Mann an der Front ist. Und sie beginnt eben in der Filmindustrie zu arbeiten. Das ist ja eine aufstrebende Industrie sozusagen, eine Industrie, die eben tatsächlich Möglichkeiten bietet. Und es erweist sich sehr schnell, dass sie sehr begabt ist. Sie ist die, ja, eigentlich, wie wir im Moment glauben, eine der, wenn nicht die produktivste Drehbuchautorin, auch im Vergleich zu männlichen Kollegen der Zeit, insbesondere dann auch bis Anfang der 20er Jahre. Die schreibt also 22, ich glaube, pro Monat ein Drehbuch. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist, ja, ist einfach ja, ein unfassbar umfangreiches Werk, sozusagen, was dann zustande kommt. Es gibt dann einige Jahre, in denen, und wir können noch nicht genau sagen, woran es lag, in denen sie etwas weniger produktiv ist. Sie kommt dann aber sozusagen ab 1926 zurück und schreibt wieder viel, viel mehr. Ich glaube, dann sind das 2 Drehbücher, ein Drehbuch alle 2 Monate etwa. Und sie kommt insgesamt nach eigenen Angaben auf über 120 Drehbücher, die sie eben bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten, die sie verfasst. Und das ist also ganz erstaunlich. Und erstaunlich ist auch die thematische Vielfalt ihres Werkes. Also sie ist sowohl als Kriminalautorin sozusagen etabliert, sie sich schafft eigene Detektivfiguren, sowohl eben männliche, aber auch die erste weibliche Detektivin der Filmgeschichte. Sie schreibt aber auch Abenteuerfilme. Sie engagiert sich auch politisch, wenn man so will. Also sie greift auch ja, wirklich gesellschaftspolitische Themen der Zeit auf. Also sie ist einfach sehr, sehr vielfältig. Man kann aber sicherlich sagen, dass so ihr Fokus auf Unterhaltungsfilmen liegt.
Schauspielerin war sie auch. Ja, das ist allerdings, glaube ich, nur in vereinzelten Rollen, soweit wir wissen, oder? Ich glaube, das
wir
ist
wissen
ja auch so ein bisschen.
Nicht. Ja, genau. Also sehr, sehr interessantes Ergebnis unserer sozusagen Ausstellungsvorbereitung. Da hat uns ja ein bisschen auch der Zufall in die Hände gespielt. Mein Kollege ist halb im Filmarchiv und halb in der Ausstellungsabteilung tätig gewesen. Und im Filmarchiv digitalisieren wir ja eben alte Filme. Unter anderem haben wir eben auch gerade einen Film von Jane Bess in Digitalisierung. Und da ist ihm aufgefallen, dass die Hauptdarstellerin Hannah, also die Schauspielerin Hannah Holl in dem Film, verblüffende Ähnlichkeit mit Jane Bess hat. Wir sind dem dann nachgegangen und wir haben dann festgestellt, tatsächlich aufgrund einer Fotoanalyse, dass es sich um die gleiche Person handelt. Also, dass diese Hannah Holl eben tatsächlich Jane Bess ist. Sie spielt in dem Film Die Erbschaft von New York die Hauptrolle. Das heißt, wir wissen jetzt, dass sie zumindest in dem Film auch als Schauspielerin tätig war. Und es ist ja aber so, dass uns nach wie vor viele, viele andere Filme fehlen. Das heißt, das kann sich durchaus rausstellen, jetzt in den nächsten Jahren bei eigenen Digitalisierungen oder auch wenn die Kolleginnen in anderen Archiven was machen, dass sie vielleicht auch weitere Filme als Schauspielerin gemacht hat. Da müssen wir abwarten.
Es ist ja leider so, dass die Datenlage zu dieser Zeit, der Stummfilmzeit in den 10er und 20er Jahren, sehr schlecht ist. Ne? Also es ist nicht einfach, Informationen zu finden und schon gar nicht über Frauen. Allein Jane Bess hatte ja verschiedene Pseudonyme, wie ihr inzwischen rausgefunden habt.
Ja,
ne?
Genau.
Sie hatte 2-mal geheiratet und hatte deswegen schon verschiedene Namen und die hat sie lustig kombiniert. Und also der Name Jane Bess, den sie als Künstlernamen verwendete, der geht auf ihre Großmutter zurück, die Johanna Besser hieß. Das hat sie dann zu Jane Bess abgekürzt. Aber sie hatte noch eine Reihe anderer Namen.
Ja, Jane Bess hatte viele Namen. Jane Bess wurde geboren als Rosette Hertha Rosenthal. Die ist dann 1910, hat sie den Namen ihres ersten Ehemannes angenommen, heißt von da an Hertha Holz. Sie hat sich dann aber später scheiden lassen, beziehungsweise sie hat dann in der Zwischenzeit, wie du gerade beschrieben hast, den Künstlernamen Jane Bess nach ihrer Großmutter Johanna Besser angenommen, was daran lag, dass ihr Mann nicht wollte, dass sie sozusagen diese Drehbücher, diese Unterhaltungsfilme mit seinem Namen zeichnet. Also auch eine interessante interessante Geschichte. Mhm. Genau, sie nach der Scheidung und der dann erneuten Heirat hieß sie Hertha Fruchter, manchmal nennt sie sich aber auch, ich weiß gar nicht mehr, Rosenthal-Fruchter oder Holzfruchter kommt auf jeden Fall vor. Fruchter Best, glaube ich, auch. Also sie kombiniert auch Namen. Dann, wie wir eben erzählt haben, hat sie als Schauspielerin nochmal ein anderes Pseudonym verwendet, nämlich Hannah Holl. Das heißt, sie hat unter ganz vielen verschiedenen Namen und damit Identitäten letztlich gearbeitet. Und das macht natürlich, damit ist sie nicht die Einzige im Filmgewerbe, insbesondere nicht die einzige Frau. Aber das macht natürlich umso schwerer, heute eher das Werk annähernd zu erfassen.
Ja, kannst du uns noch was erzählen zu Jane Bess? Es gibt ja, wie gesagt, wenig Unterlagen, die zu finden waren.
Ja, genau. Natürlich ist Jane Bess vielleicht, ich sag jetzt mal, ein ermutigendes Beispiel. Das würde ich vielleicht den HörerInnen mit auf den Weg geben. Das ist natürlich jetzt so ein Beispiel, an dem sich zeigt, dass Filmgeschichte nichts Abgeschlossenes ist, sondern dass es sich immer lohnt, noch mal tiefer zu graben, in die Archive zu gehen. Also ich habe vorhin ja gesagt, die Entschädigungsakte zum Beispiel ist kein typisches Exponat für uns, also nichts, was aus einem Filmarchiv stammt. Gleichzeitig ist es aber so, dass zum Beispiel die Recherche in Entschädigungsämtern sich immer lohnt, weil natürlich viele KünstlerInnen, FilmemacherInnen, aber auch andere Personen, die heute noch für uns von Interesse sind, ähnliche Schicksale geteilt haben. Und da findet man dann eben Informationen. Und da ist immer noch ganz, ganz viel zu tun. Also das wäre so eine Sache. Eine andere Sache, die ich über Jane Bess noch gerne kurz sagen würde, ist, dass sie auch stellvertretend steht für so eine ganze Generation FilmemacherInnen, über die Filmgeschichte häufig sehr vorschnell geurteilt hat. Die sind dann Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre quasi so sang- und klanglos aus der Filmwelt verschwunden, weil die haben den Übergang zum Tonfilm nicht geschafft. Die waren für den Tonfilm nicht begabt. Die haben da irgendwie, ja, also im Prinzip persönlich versagt und deswegen sind sie heute vielleicht nicht mehr in dem Maße von Bedeutung oder bekannt oder haben ihre Karrieren geändert. Und Jane Bess zum Beispiel ist ja eine von auch vielen, an der wir sehen können, nein, da lohnt es sich immer noch mal genauer hinzugucken. Bei Jane Bess zum Beispiel ist es eben nicht, dass sie nicht begabt war für den Tonfilm. Die hat ja auch nachweislich auch in der Tonfilm-Ära noch Filme gemacht, sondern sie ist eben verfolgt worden von den Nationalsozialisten. Und das ist das Karriereende gewesen. Und ja, genau, also da lohnt sich weiter hinzugucken.
Ja, sogar der macho-mäßige Herr Urban erwähnt ja drei Tonfilme, zu denen er Dokumente fand, dass sie die Drehbücher dazu geliefert hat. Und warum sollte das auch nicht möglich sein, Drehbücher zu verfassen für stumm wie für Tonfilme? Das macht ja gar keinen Sinn. Also da ist schon eine andere Grenze markierender und auffälliger. Das ist schon interessant, wie sich sowas dann immer weiterträgt, finde ich. Also obwohl wir ja alle wissen, was 1933 war. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz erzählen, die Ausstellung fußt ja auf einer Mutterausstellung, die zunächst in Bonn und in Berlin dann zu sehen war. Vielleicht sagst du gleich noch was dazu, zu der Ausstellungsgenese. Und was mich jetzt interessieren würde, diese Entschädigungsakte, war die auch schon in der Berliner Ausstellung oder ist das ein zusätzliches Exponat, das aufgrund deiner Recherchen zutage getreten ist?
Ja, richtig. Das ist eines der Exponate, die wir jetzt neu für die Frankfurter Präsentation hinzufügen konnten. Also mein Team und ich eben im Zuge der Vorbereitung für die Ausstellung hier gefunden haben. Und zwar auch ganz kurzfristig erst, ehrlich gesagt, auf Hinweis eines Filmwissenschaftlers, den ich ja auch ganz gerne namentlich nennen möchte, weil er eben ganz viel zu Jane Bess geforscht hat und uns eben auch mit Hinweisen versorgt hat, nämlich Matthäus Edinger. Genau, also mit dessen Hilfe sind wir auf diese Akte gestoßen und haben die dann kurzfristig auch entleihen dürfen. Und so ist sehr, sehr, ja, spontan, möchte ich fast sagen, vor der Eröffnung eben noch dieser Sonderbereich zu Jane Bess entstanden, weil wir haben, ja, also etwas früher hatten wir schon eben diese Identität Identitätsübereinstimmung Hannah Hoyle Jane Bess festgestellt und hatten, also wussten schon, okay, wir haben einiges Neues beizutragen zur Person Jane Bess. Aber diese Entschädigungsakte ist natürlich wirklich jetzt nochmal ein bedeutender Fund für uns gewesen. Ja, und die Genese der Ausstellung, wie du gerade schon gesagt hast, also die fußt auf einer Ausstellung, die in Bonn und Berlin zu sehen war, 2018, 2019. Die damals von Christina Jaspers kuratiert worden ist und in der es um das Kino der Weimarer Republik im Ganzen ging. Aber auch in der Ausstellung war schon ein wichtiger Bestandteil, eben mal genauer hinzugucken, was auch den Beitrag von Frauen in der Zeit anging. Und das ist der Teil, den wir für besonders spannend jetzt befunden haben und den wir jetzt nochmal ausgeweitet haben und sozusagen dann auch mit einem Bereich über Geschlechtervielfalt, über verschiedene sozusagen Identitäten und Repräsentationen in der Weimarer Republik zusammengebracht haben.
Gut.
So viel von uns für heute.
So viel von uns für heute, genau. Danke für das Gespräch, Fabia. Ja.
Gerne, danke fürs Zuhören und wir freuen uns natürlich vor allem, wenn ihr und sie die Ausstellung besuchen kommt und eben auch unser vielfältiges Veranstaltungsprogramm im Kino.
Das war mein Gespräch mit Daria Berten, Kuratorin der Ausstellung Weimar Weiblich, die noch bis 12. November 2023 im DFF zu sehen ist. Daria Berten hat uns anhand eines Exponats, das in der Ausstellung zu sehen ist, der Entschädigungsakte zu Jane Bess vorgestellt. Eine Filmschaffende, Drehbuchautorin, Filmproduzentin und Schauspielerin, die in den 20er Jahren für Dutzende Filme das Drehbuch geschrieben hat. Wenn ihr mehr über das Kino der Weimarer Republik und darüber erfahren wollt, welche Rollen Frauen im Kino der 20er Jahre vor und hinter der Kamera spielten, bleibt dran. Wir werden hier in den nächsten Monaten noch viele spannende Themen beleuchten. Hört doch gerne auch schon mal in den ersten Podcast zur Ausstellung rein, in dem wir darüber sprechen, was in Weimar weiblich zu entdecken ist. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.